Ja, hallo. Entschuldigung, ein paar Minuten Verspätung aus verschiedenen Gründen. Eins ist, weil wir immer noch mit der Technik am Rumkämpfen sind durch diesen seltsamen Systemupdate, der alles schwieriger macht, als es früher war. Aber das soll uns hören, jetzt in dem Stoff wirklich weiterzukommen. Nämlich über Licht, Farbe und Bilder geht der Stoff. Und dort haben wir ja so für den Beginn uns zuerst mal mit ganz allgemeinen Fragen befasst, so was ist denn überhaupt Licht, so von der Physik her, was bedeutet das, was farbig ist, und von der Physiologie, was hat der Mensch eigentlich an Sinnesorganen, die nun Licht und Farbe aufnehmen, wobei dort das Interessanteste für uns eben die ganz speziellen Zellen auf der Netzhaut waren, die in drei verschiedenen Sorten existieren, diese Zapfen, die für die drei verschiedenen Spektralauswahlen sozusagen mit Schwerpunkt bei Rot, Grün und Blau da sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir eben die Bilder jetzt in Rot, Grün und Blau Basisinformationen sozusagen zunächst mal darstellen können. Also die Farbe als Anteile in Rot, Grün und Blau darstellen können. Und das war das einfachste der Farbmodelle, die wir uns angeschaut haben. Und dann haben wir auch noch andere angeschaut wie CMY, also Chrom, Magenta, Gelb, was vor allem fürs Drucken da ist, und Farbmodelle, bei denen die Helligkeit eine Rolle spielt und dann nur Farbdifferenzsignale dazukommen, wie das LAB oder das YUV zum Beispiel. Und noch ein bisschen was über weitere Farbmodelle, das ist jetzt nicht so furchtbar wichtig. Heute soll es um Rasterbilddatenformate gehen. Also Rasterbilddaten ist eigentlich das, worüber wir jetzt schon viel geredet haben, also Bilddaten abzutasten, so wie wir Audiodaten abgetastet haben, gesagt haben, für jeden Zeitpunkt nehmen wir ein kleines Sample, messen, was da die Lautstärke ist sozusagen. So machen wir es hier, dass wir für jeden kleinen Bildpunkt eben ja, bei Schwarz-Weiß einfach nur die Helligkeit messen oder bei Farbe eben zum Beispiel diese drei Farbwerte messen, Rot, Grün und Blauanteil. Und jetzt ist die Frage, wie speichern wir sowas ab? Das sind eben diese Rasterbilddatenformate. Und damit man das so ein bisschen versteht, geht es jetzt zuerst mal um ein paar Grundlagen. Was ist das überhaupt, hier Bilddatenformate abzuspeichern oder Bilddaten abzuspeichern in der Datei? Und was muss man dabei denken? Was gibt es für Grundzusammenhänge? Und dann möchte ich über wirklich ganz spezifische Formate auch reden. Das heißt, eine Reihe von Formaten, die Sie mehr oder minder oft vielleicht schon getroffen haben, ein bisschen genauer erklären. Wobei ich in dem gesamten Bereich bei verlustfreien Formaten bleiben will. Also Formaten für heute, die Bilder abspeichern, Rasterbilder abspeichern und sozusagen das Bild nicht verändern. Ist das Thema für heute. In der nächsten Vorlesung geht es dann, sieht man ja, das ist der nächste Punkt, um verlustbehaftete Kompression bei Bildern, was so ähnlich wie das MP3 eben dann eine Geschichte ist oder wie diese ganzen Audiokompressionsverfahren, die wir uns angeschaut haben, was physiologische Eigenschaften ausnutzt des Menschen und dann Informationen wegschmeißt. Wenn Sie irgendwelche Dateien finden, die ein Ihnen unbekanntes Format haben, dann ist das zunächst mal eigentlich nicht verwunderlich. Es gibt so viele Tausende von verschiedenen Dateiformaten, dass Sie also mit der Basisinformation, die Sie jetzt gerade hier mitkriegen, überhaupt keine Chance haben, das sozusagen alles einordnen zu können. Es gibt ein paar so Ressourcen, also hier zum Beispiel mein Buch über Bildformate oder vielleicht noch besser eigentlich eine Online-Ressource, da gibt es sicher noch mehr andere auch, aber dieses WhatsApp ist eigentlich ganz praktisch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das wirklich betreibt, aber es läuft seit einigen Jahren ganz stabil und gibt zu sehr, sehr vielen Dateiformaten einfach Basisinformationen. Was ist das überhaupt? Und Links zu allen möglichen Dokumenten, die das genauer beschreiben. Und da gibt es aber natürlich andere Ressourcen auch noch. Das ist nur ein Tipp von vielen möglichen. Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, ich habe es gerade schon angedeutet, es werden Punkte abgetastet, aber das ist natürlich nur eine Möglichkeit von Bilddateiformaten. Also es gibt grundsätzlich diese zwei Dateiformatklassen. Das eine ist Rastergrafik, abgetastete Bilder, das andere ist Vektorgrafik. In der Vektorgrafik werden Einzelobjekte beschrieben, das ist, wenn man es jetzt mit der Musik vergleicht, so ähnlich wie dort das MIDI, dass man eben das Bild nicht vorher vorliegen hat und aufnimmt, sondern dass man es im Rechner aus einer Beschreibung erzeugt. Darüber muss man natürlich auch noch was erklären und verstehen, Da habe ich ein eigenes Kapitel auch noch vorgesehen in der Vorlesung, weil ein Vektorgrafikformat genau erklärt wird, und zwar das sogenannte SVG. Das kann man aber eigentlich erst erklären, wenn man noch ein paar Grundlagen weiter geschaffen hat, insbesondere über die Sprache oder Sprachfamilie XML. Drum möchte ich das jetzt nach hinten schieben an der Stelle und das ganze Thema Vektorgrafik auch nach hinten schieben und jetzt bloß mit Rastergrafik arbeiten. Aber es ist ein klarer Hinweis, also es ist eben nur eine Klasse von Bilddatenformaten, eine zweite Klasse kommt noch. Ja, was sind so Rastergrafikformate? Man sagt so oft auch Bitmap dazu, weil eben die einzelnen Punkte sozusagen abgebildet werden dort. Das ist ein Beispiel, wäre zum Beispiel das BMP oder das TIFF oder auch das in gewissen Grad das GIF oder das PING, das wären Formate, die, also PNG-Formate, die wir uns anschauen werden. Sie sehen, es gibt hier schon mal eine ganze ganz grobe Klassifikation. Also wenn Sie nur die Rasterdaten abspeichern, ohne jetzt mit denen irgendwas weiter zu machen, höchstens vielleicht noch eine verlustfreie Kompression, so wie LZW oder so, drauf anwenden, dann hätten Sie typischerweise, und die werden wir auch genauer anschauen, BMP oder TIFF als Dateiformate, die sich von der Art sozusagen sind. Dann gibt es Formate, die im Prinzip die Vektorgrafik schon mit einbeziehen, diese Universalwaffen sind, mit denen wir sowohl Rasterdaten als auch Vektorgrafikdaten abspeichern können. Beispiele dafür wären das WMF, ein Windows Metafile, oder auf dem Macintosh auch das PICT. Das sind sogenannte, man sagt auch Metafiles dazu, weil das bei Windows so verbreitet ist. Das sind im Prinzip Dateien, bei denen Sie ja im Prinzip alles, was Sie so ausschneiden, in der Zwischenablage legen, ob das jetzt Vektorgrafik ist oder Rastergrafik, abspeichern können. Die werden wir uns nicht so genau anschauen. Wie gesagt, wenn wir über Vektorgrafik jetzt nicht reden wollen. Was wir heute schon noch anschauen, sind Bitmap-Formate, die also jetzt zu der Rastergrafik noch ein bisschen mehr machen, zum Beispiel besser komprimieren oder auch Animationen zusätzlich enthalten. Also die zwei, die dafür gerade fürs Webdesign ganz wichtig sind, ist einerseits das GIF und andererseits das PNG, PING. Ja, und dann gibt es eine große Klasse noch von komprimierenden Formaten, die in der Regel verlustbehaftet komprimieren oder zumindest in einer ihrer Varianten verlustbehaftet komprimieren. Und da ist heutzutage sozusagen der beherrschende Vertreter ganz eindeutig das JPEG, das Sie von jeder digitalen Kamera her kennen. Und das, wie gesagt, ist aber Thema erst von der nächsten Vorlesung, weil das noch ein Stückchen komplexer ist insgesamt, was da passiert. Und da werden wir uns das JPEG aber auch im Detail anschauen. Okay, also zuerst mal machen wir es der Reihe nach, also ganz einfach Speicherung der Rasterdaten eines Bildes. Und dazu müssen wir, wie gesagt, zuerst mal ein paar Grundbegriffe auch verstehen, was das jetzt eigentlich ist, wenn wir so ein Bild speichern. Also zunächst mal, Sie wissen wahrscheinlich, was ein Pixel ist. Das ist also, wissen vielleicht nicht, woher die Abkürzung kommt. Das ist ein Wort, das aus Picture Element, ein Kunstwort, das aus Picture Element abgeleitet ist. Das ist die kleinste Einheit eines Bildes, klar, so ein Bildpunkt. Wobei, wie groß so ein Pixel ist, natürlich abhängig ist davon, mit welchem Ausgabegerät Sie es zu tun haben. Also wenn Sie es jetzt mit so einem Laptop-Bildschirm zu tun haben, dann haben Sie relativ kleine Pixel. Wenn Sie einen Riesenbildschirm haben, der irgendwo an der Hauswand montiert ist, um ganz große Darstellungen für den ganzen Platz oder so zu machen, dann können die Pixel deutlich größer sein. Es können dann irgendwelche Apparate in Zentimetergröße oder Dezimetergröße sein. Das hängt einfach von dem Ausgabegerät ab, wie groß da ein Pixel ist. Außerdem muss ein Pixel nicht unbedingt quadratisch sein. Ist es zwar oft, aber sehr häufig ist es so, dass die Pixel eben so in etwa auch das Seitenverhältnis von ihrem Ausgabegerät annehmen, damit das von der Aufteilung her besser funktioniert. Da gibt es also eine Pixel Aspect Ratio, Seitenverhältnis der Pixels. Da brauchen Sie jetzt nicht weiter so groß drum kümmern, weil wir im Wesentlichen die Pixels als ganze Einheiten betrachten. Aber man sollte das zumindest wissen, dass das nicht immer, wenn man Größen ausrechnet, 1 sein muss. Das hängt vom Ausgabegerät ab. Ja, jetzt ist natürlich die Bildgröße ganz einfach in Pixel zunächst mal anzugeben. Das heißt, Sie können sagen, Bild ist so und so viel mal so und so viel Pixel. Ich werde dann gleich versuchen, noch ein Beispiel dazu anzuschauen. Das sagt Ihnen aber noch gar nichts darüber, wie groß das Bild dann auf dem Ausgabegerät ist. Weil dazu müssen Sie ja wissen, wie groß ein Pixel ist. Also wie lang ein Pixel sozusagen und breit es ist. Und das macht man in der Regel dadurch, dass man nicht sagt sozusagen, wie lang ist das Pixel, sondern dass man eine Standardlänge gibt, vorher gibt, und meistens sind das eben ein Inch, und man sagt dann, wie viele Pixel passen da drauf. Und das Ganze müssen Sie natürlich horizontal und vertikal im Prinzip angeben, wobei sehr häufig in allermeisten Fällen die horizontale und die vertikale Auflösung gleich sind, aber auch nicht immer. Und damit kommen Sie auf dieses Maß Pixel per Inch. Also wie viele Pixel gehen auf einen amerikanischen Inch? Standardwert, der so aus der Druckerei stammt, wo man eben wieder den Druckerpunkt, den Pickerpunkt wiedererkennt, sind 72 Pixel per Inch. Und so die ersten Geräte auch, die Ausgabegeräte, die sowas wie What You See is What You Get Darstellung hatten, das ist so ein Fachbegriff ist dafür, dass man eben am Bildschirm genau das sieht, wie es am Ausdruck kommt, hatten eben auch genau 72 ppi Auflösung auf dem Monitor. Also der erste Macintosh war da so ein Beispiel dafür, was eigentlich sehr praktisch war damals. Sie konnten nämlich wirklich, wenn Sie eine Datei sozusagen in Layout-Anzeige am Bildschirm sehen, konnten Sie ein Lineal nehmen und wirklich messen, wie weit ist das jetzt vom Rand weg. Und das, was Sie am Bildschirm gemessen haben, war genau das, was dann am Ausdruck auch entstanden ist. Das ist heutzutage ein bisschen komplizierter, weil Sie Monitore mit allen möglichen Auflösungen haben, damit man detailreichere Darstellungen hinbekommt, mehr auf den Monitor bringt. Haben die Monitore in der Regel eben sehr verschieden einstellbare Auflösungen. Aber trotzdem können Sie immer noch sozusagen für jedes Ausgabegerät sagen, wie viel Pixel gehen da auf einen Inch. Ja, und wenn Sie das wissen, dann können Sie natürlich ausrechnen, wie groß sozusagen Ihr Bild ist. Also die Formel steht hier, die Breite in Pixel berechnet sich aus der Breite in Inch natürlich mal der Auflösung. Das heißt, Sie müssen einfach wissen, wenn Sie jetzt eine bestimmte Breite haben wollen, zum Beispiel 10 cm breit, dann nehmen Sie das eben mal 72, dann wissen Sie, Sie brauchen eben, sozusagen mit 10 Inch breit, nehmen das mal 72, dann haben Sie also 720 Pixel, die Sie brauchen, um genau ein Bild dieser Größe auf dem Ausgabegerät mit 72 ppi eben zu erzeugen. Ja? Das ist eigentlich jetzt zunächst mal fürs Rechnen gar kein Unterschied. Also es sind Pixel per Inch oder Dots per Inch, wobei man die Dots per Inch normalerweise bei Ausgabegeräten eher nimmt und die Pixel per Inch, wenn man jetzt was abtastet im Scanner zum Beispiel. Aber letztlich ist es im Prinzip dasselbe. Also Sie haben Bildpunkte pro Inch. Was man auch noch wissen muss, dass ein Inch 2,54, glaube ich, Zentimeter ist. Also das braucht man natürlich bei diesen Umrechnungen immer. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass Sie ein Bild vielleicht in einer Auflösung haben, in einer anderen haben wollen. Warum will man das überhaupt? Es ist eigentlich schon klar, dass Sie natürlich, je mehr Pixel Sie pro Inch oder Zentimeter abspeichern, umso mehr Platz brauchen Sie natürlich auch. Das heißt, wenn Sie nun letztlich mit weniger Pixel hinkommen, dann ist es natürlich sinnvoll, auch nur die wenigeren Pixel abzuspeichern, wenn Ihr Ausgabegerät das gar nicht darstellen könnte. Das heißt, Sie können Bilder auf verschiedene Auflösungen versuchen umzurechnen. Und alle Bildverarbeitungsprogramme erlauben Ihnen das auch, dass Sie so ein Resampling machen, dass Sie das Bild insbesondere runterrechnen können. Das heißt, Sie können weniger Pixel machen. Da bildet man im Prinzip Mittelwerte von den vorhandenen Informationen. Das kann man sich gut vorstellen, dass das vernünftig funktioniert. Man kann auch versuchen, hochzurechnen, was komplizierter ist, weil man da mehr Pixel schaffen muss, also mehr Informationen eigentlich bräuchte, als wirklich da ist. Und da gibt es auch Versuche natürlich, also wenn man es ganz einfach macht, dann wird es ja wirklich sehr, machen Sie halt aus einem Pixel zum Beispiel 4, ne, dann haben Sie halt relativ grobe Blöcke, die, wenn die alle gleich sind. Es gibt auch Möglichkeiten, das noch so ein bisschen eleganter zu machen, dass Sie die zusätzlichen Pixel hin zu den Rändern, die daneben entstehen, was die Nachbarschaft ist, so ein bisschen anpassen, dass es nicht ganz so eckig und hart wird. Aber letztlich ist es klar, bei dem Hochrechnen haben Sie natürlich Informationsverlust, während Sie bei dem Herunterrechnen keine Informationen wirklich verlieren. Also das hier Interpolationsverfahren, das sind eben so Verfahren, wo man versucht, am Rand bei den Pixeln, die man neu erzeugt, sozusagen zur Nachbarschaft hin einen vernünftigen Zwischenwert zu machen. Jetzt würde ich ganz gern mal an der Stelle auch einen Versuch machen, das mal einfach auszuprobieren. Und zwar Nehme ich da ein Programm, das zwar vielleicht nicht das Programm ist, das Sie als ja, sonst wieder treffen werden. Man könnte natürlich auch Photoshop oder sowas nehmen. Warum ist hier eigentlich der Sound nicht da? Es ist unglaublich. Eigentlich müsste doch hier der Sound angezeigt werden. Naja. Nehmen wir dieses Grafikprogramm hier und ich mache jetzt mal ein Bildchen auf, das man hoffentlich ganz gut sehen kann, also ein Bild von einer Blume. Und werde jetzt einblenden, zu dem Bild, das wir jetzt. Festgelegt und Inch sind dasselbe anzeigen, dann sind das 5,8 mal 3,7 Inch, was bedeutet im Prinzip, dass Sie die Anzahl der Pixel ausrechnen können, die da sind. Sie müssen nämlich jetzt einfach die 5,8 mal die 72 nehmen. Und dann kommen Sie auf die 420 mal 269 Pixel, die das Bild hat. Und natürlich können Sie es auch in dann das wäre es, wenn man mit DPI auf dem Ausgabegerät ausgibt, 14,8 mal 9,5 ungefähr Zentimeter groß, das ganze Bild, das wir hier haben. Stammt also aus einer Kamera. Das Ganze ist aber mit TIFF, wie man da oben sieht, abgespeichert, also ohne irgendwelche Kompression noch zusätzlich. Jetzt können Sie natürlich zu diesem Bild versuchen, die Größe zu verändern. Und Sie können das skalieren. Ach ja, was auch noch und wenn man das jetzt skaliert, dann sehen Sie, die Größe ist also 14,8 cm mal 9,5 cm und ich kann jetzt versuchen, das kleiner zu machen, indem ich zum Beispiel die Auflösung hier verändere, indem ich sage, ich will jetzt nicht 72 Pixel, sondern sagen wir mal plus 30 Pixel pro Zoll. Das ist jetzt so eingestellt, dass es so den gleichen Wert hat. Und was passiert, ist, dass das Bild jetzt zunächst mal sozusagen in der Darstellung hier verkleinert ausschaut. Sie sehen, es sind 77 Kilobyte nur noch. In der Darstellungsgröße, in der Ausgabegröße ist es aber unverändert. Es sind immer noch 14,8 mal 9 cm Größe, die wir hier haben. Ja. Weil wir eben pro Inch oder Zentimeter unseres Ausgabegerätes jetzt nicht mehr 72, sondern 30 gemacht haben, sondern dickere Größe. Und dementsprechend wird das Bild gleich groß, ist das Bild gleich groß geblieben. Wenn Sie eben auf diese Auflösung gehen, aber es ist schlechter geworden. Also irgendwo haben wir natürlich den Informationsverlust, das ist jetzt bloß noch 70 Kilobyte. Das liegt einfach daran, dass wir die Dicke haben. Die da entstanden sind, das sind jetzt einfach unsere groben Pixel, die wir haben. Dementsprechend so eine einfache Sache, Sie können natürlich die Auflösung runterrechnen, dann verlieren Sie die Qualität. Es bedeutet nicht unbedingt, dass die Ausgabegröße sich deswegen verändern muss. Da haben Sie eben ja, speziell diese Zahl, eben Pixel per Inch, denen ja sagt, wie groß dann letztlich die Ausgabe ist. Ich habe den Effekt jetzt nochmal rückgängig gemacht und kann ja auch ja, das gleiche kann man hier mit der Auflösung auch nochmal machen. Ich kann es bei der Bildgröße verändern, vielleicht was anderes machen noch und das jetzt wirklich versuchen auf eine andere Größe zu verändern, sagen wir auf 7 cm, dass es kleiner ist, bei gleichbleibender Auflösung. Dann haben Sie einen Effekt, dass es auch kleiner geworden ist, hat es auch jetzt ungefähr ein Viertel. Sie haben aber die Auflösung 72 ppi beibehalten. Das heißt, das Bild ist jetzt auf dem Ausgabemedium eben wirklich 7 mal 4,5 cm. Es würde jetzt wirklich kleiner. Damit haben Sie auch Informationsverlust irgendwie. kleiner Datum. Ich habe die Feinheit genau sehen sozusagen. Ich habe es verkleinert, um eben entsprechend für nicht eine Kupüre zu speichern. Dann kleiner will oder bloß kleiner will, kann ich durch diese Auflösung runterdecken und damit nichts mehr Speicherplatz. Also das ist so ganz Farbtiefen und Farbkanäle ist eine ganz wichtige Information, die sozusagen, ja, wie wir es am Anfang gesehen haben, bei Digitalisierung zahlt die Information. Ich habe die Digitalisierung und die Anzahl der Farben, die ich produziere. Was man typischerweise heutzutage auf Bildschirmen hat. Sie können aber natürlich auch weniger haben, 256 Farben oder so. Und damit also rot manchmal ist es ganz praktisch, dass man gleich auf den Anreiz geht. Wenn man 7 Millionen Farben erinnert an die Möglichkeiten, die unser Auge hat, dann werden Sie feststellen, dass die 24 Bit eben deutlich mehr sind eigentlich, als wir überhaupt mit dem Auge wahrnehmen können. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, jetzt zumindest für Darstellungen, die fürs menschliche Auge gedacht sind, dann irgendwie weiterzugehen. Braucht also nicht damit rechnen, dass die Auflösung so furchtbar viel besser werden wird an der Stelle. Da ist so ziemlich das Ende erreicht. Was auch ganz interessant ist, ist, dass wir bei der Farbinformation hier durchaus mit weniger Farben auch ganz gut hinkommen. Also das ist jetzt ein Bild mit 16,7 Millionen Farben. Ich habe jetzt auf 32.768 Farben umgestellt, was jetzt wahrscheinlich mit dem Monitor sowieso oder mit dem Beamer wahrscheinlich sowieso keinen großen Unterschied macht, weil man die Farben gar nicht darstellen könnte. Auf jeden Fall merkt man an der Stelle noch keinen so großen Unterschied. Interessanter ist, ich habe jetzt auf 256 Farben umgestellt, was ja richtig wenig sind. Man merkt eigentlich immer noch nicht so furchtbar viel. Das heißt, man kann, das passt auch zu dem, was ich in den Sachen über das menschliche Auge gesagt habe, der Mensch kann ja irgendwie ein paar hundert höchstens Farbtöne überhaupt wahrnehmen und letztlich, wenn man sie ihm nebeneinander zeigt, vielleicht ein Dutzend, 20 oder irgendwo in der Größenordnung unterscheiden. Das heißt, wir haben prinzipiell auch da eine Möglichkeit, ganz erheblich Speicherplatz zu sparen, indem wir bloß so viele Farben wirklich nehmen, wie sie wirklich benötigt werden. Also jetzt bin ich auch schon wieder auf ein Viertel des Speicherplatzes herunter, ohne irgendwie nennenswert was zu verlieren. Wobei das natürlich seine Grenzen hat. Das muss man auch ausprobieren, je nachdem, auf welchem Medium was zu tun hat. Also jetzt auf 4-Bit gesetzt, sehen Sie also wahrscheinlich sogar in der Beamer-Darstellung, dass das jetzt so Griesel da oben drauf hat. Da wird das Bild natürlich irgendwann mal einfach unansehnlich. Kann ja noch weitergehen. Ja. Dann sieht man ganz deutlich, dass das Bild, also naja, sozusagen jetzt wieder in einer anderen Art und Weise verändert ist, dass es verfremdet, was natürlich, kennen Sie vielleicht von Photoshop oder so, auch wieder ein ganz angenehmer Effekt eigentlich sein kann, dass man es eben nutzen kann, um gestalterisch damit zu arbeiten. Also, da schon wieder. Wir haben also diese Farbkanäle, das ist Rot, Grün und Blau. Wir können natürlich andere Kanäle haben, nämlich wenn wir jetzt auf CMY-Farbmodell sind, dann haben wir natürlich diese für den Druck geeigneten Chrom-Magenta-Gelb-Kanäle. Vielleicht, wenn Sie sozusagen sich vorstellen, was so ein Farbkanal eigentlich bedeutet, können Sie auch mit Software ohne weiteres machen, mit Photoshop zum Beispiel oder auch mit dem Grafikkonverter, den ich gerade hatte, vielen anderen Programmen. Sie können also ein Bild aufspalten in sozusagen drei Teilbilder, die jeweils Schwarz-Weiß-Bilder sind, die immer den einzelnen Farbkanal wiedergeben. Also wir haben nur den, für jedes Pixel sozusagen nur den Rotanteil. Also wenn das 24-Bit waren, dann ist das jeweils ein Byte und gibt dann so ein 8-Bit-farbtiefes oder grau-stufentiefes Schwarz-Weiß-Bild. Und das gleiche mit Grün und Blau. Das wäre jetzt, ist also ein Beispiel, wo Sie vier verschiedene Bilder haben. Man merkt es vielleicht an so Sachen wie jetzt hier diesem Windrad, dass das eben doch ganz verschieden ist. Sie sehen, im linken Teil sind die Rotanteile relativ groß, deswegen ist der linke Teil eben in dem Rotkanal weiß und unten in dem Blaukanal ist es sehr dunkel. Das heißt, der jeweilige Anteil ist eben dann hell. Ja? Also wenn Sie die roten Farben werden weiß in dem Rotkanal. Also wenn Sie zum Beispiel hier auf der Palette hier anschauen, da ist was Rotes oder hier der rote Streifen dieser Kanne oder was das ist. Dort haben Sie also hier weiß und dort auch weiß. Bei Blau ist es entsprechend eben zum Beispiel hier weiß in dem Weißkanal und genauso mit Grün, die Wiese ist hier eben weiß und hat ganz wenig Blauanteil, drum ist sie dort eben schwarz. Das zeigt nochmal ganz genau, wie sozusagen Bild gespeichert wird und diese drei Kanäle, die werden auch in verschiedenen Speicherformaten durchaus separat behandelt. Also im Prinzip sind es ja drei Bilder, die man separat speichern kann und das ist einfach so eine Entscheidung, ob man nun ja, drei Schwarz-Weiß-Bilder sozusagen speichert oder, wie man so schön sagt, im Interleaving, also miteinander verschachtelt, für jedes Pixel die Rot-, Grün- und Blau-Information. Natürlich können Sie jetzt auch ein Bild sozusagen zerlegen in diese drei Kanäle, in einen Kanal nur nachbearbeiten und das dann wieder zusammenmischen, was Sie zum Beispiel in Photoshop ohne weiteres auch machen können. Okay. Was jetzt in Richtung Speicheroptimierung geht, ist, wir haben schon gesagt, in so einem Bild kommen relativ begrenzt viele Farben nur vor. Und gerade wenn Sie jetzt an diese Blume zum Beispiel von vorher denken, in der sind ja zum Beispiel Blautöne so gut wie überhaupt nicht vertreten. Das heißt, wir haben eigentlich sowieso nur einen Teil der möglichen Farben, die überhaupt in dem konkreten Bild drin sind. Also wir können das vielleicht auch mal ausprobieren. Schauen wir mal die, da müssen wir es jetzt vielleicht mal wieder neu laden. Jetzt habe ich zu viele damit, zu viele Modifikationen damit gemacht. Das müsste hier unter Modus sein. Und Palettenbild. Informationen. Ja, also hier sehen Sie die Farbtöne, die jetzt in dem Bild tatsächlich vorkommen und man merkt an der Stelle schon, dass das eigentlich gar nicht alle Farben sind, die möglich wären. Ja, da gibt es ganz viele Blautöne und Grüntöne und sowas und die kommen gar nicht vor. Das heißt, in diesem konkreten Bild haben wir es eigentlich mit Weiß, Gelb, Rot, Orange, also mit sagen wir nur, einem sehr kleinen Bereich des Farbspektrums zu tun. Das hängt natürlich vom einzelnen Bild ab, aber die meisten Bilder haben irgendwie, sagen wir, Teile der möglichen Farben, die nicht wirklich benutzt werden. Und damit kann man natürlich jetzt sozusagen ein bisschen tricksen und kann sagen, wenn ich jetzt ein Bild habe, wie das hier, was jetzt also eine ganz vereinfachte Darstellung ist, und eine Tabelle dazu, also das ist jetzt einfach ein Bild mit 8x8 Pixeln, und ich habe eine Tabelle dazu, die mir sagt, was der einzelne Punkt für eine Farbe hat, dann ist das eine ganz einfache sozusagen Speicherdarstellung für das Bild. Wenn Sie an die Blume vorher denken, da gab es ja so eine relativ übersichtliche Palette an möglichen Farben, und das hier ist quasi wie das Blumenbild, und das hier ist die Palette der möglichen Farben. Das heißt, wir haben vier mögliche Farben, für die ist jeweils der Rot-Grün-Blau-Anteil beschrieben, was, wenn man es speichert, eben dann jeweils ein Byte brauchen würde. Wenn ich aber jetzt sicher weiß, dass das Bild eben nur diese vier Farben hat, dann kann ich mir pro Bildpunkt natürlich das sparen, jeweils die komplette Information 35, 101, 128 zu speichern, sondern wenn ich sowieso weiß, es gibt nur diese vier Farben, dann sage ich, das ist die Farbe Nummer 0 aus dieser Palette. Das heißt, ich habe in meiner Palette einfach die möglichen Farben, die in dem Bild vorkommen, durchnummeriert, und in dem Speicherformat vom Bild selber sage ich, hier ist Farbe 0, hier ist Farbe 1, da ist Farbe 2, da ist Farbe 3, und kann auf die Art dieses Bild, das dann also so ausschaut, beschreiben. Also das ist ein Bild, das man ganz eindeutig darstellen kann, dann natürlich, indem man die Farben aus der Palette rausliest. Jetzt habe ich gesagt, das spart Speicherplatz, das kann man in dem Fall also auch ganz konkret ausrechnen. Was brauchen Sie denn? Das ist 8x8 und Sie haben jeweils vier Werte, und für die vier Werte brauchen Sie 2 Bit. Das heißt, Sie haben 8x8x2 Bit, das ist dieses Ding hier, und dann brauchen Sie noch irgendwie die Tabelle selber, in der das steht. Also das ist im Wesentlichen 3x8 Bit, das sind die Farbwerte, also jeweils 3x8, 24, das ist dieser eine Farbwert, und das mal 4, das ist also im Wesentlichen der Tabelleninhalt. Wo jetzt die 4x2 Bit herkommen, weiß ich gar nicht. Doch, wenn man da vorne die Spalte noch mit kodieren wollte, genau, dann wären das die 4x2 Bit. Dann haben Sie also insgesamt 232 Bit. Wenn Sie die gleiche Rechnung machen, 8x8 ist 64 mal die 24, die Sie für jeden Farbwert haben, dann kämen Sie auf 1536 Bit. Also eine ganz einfache Rechnung an dem Beispiel. Wenn Sie das Ganze jetzt für so ein Bild wie die Blume da machen, dann kommt natürlich ein erheblich größerer Speichergewinn in dem Sinn raus, weil Sie halt einfach die Skalierung auf große Datenmengen haben, können also auch ganz erheblich an der Stelle sparen. Funktioniert aber nur, wenn das Bild sozusagen relativ wenige Farben überhaupt enthält. Also wenn das sich zum Beispiel in Rot- und Orange-Bereich bewegt, so wie das Bild vorher war. In dem Moment, wo das Bild Farbverläufe hat, die so irgendwie über das gesamte Spektrum gehen, bringt natürlich der Trick jetzt zunächst mal nichts. Aber es ist ein möglicher Trick, mit dem man völlig verlustfrei in Bildern eine ganze Menge Informationen sozusagen kompakt speichern kann. Und das ist auch ein Trick, der nur mit Bildern geht. Also das ist jetzt wirklich eine spezifische Speichertechnik, die auf die Bilder eben so ein bisschen angepasst ist. Ja, wenn Sie jetzt wenige Palettenfarben haben und Sie wollen Farbverläufe darstellen, dann wird das komplizierter, weil Sie dann letztlich keinen richtigen Verlauf mehr hinkriegen, sondern irgendwie sagen müssen, irgendwo ist der Punkt zur nächsten Palettenfarbe. Das heißt, Sie haben da so Stufen drin. Was da trickreich ist dabei, dass man mit ganz einfachen Techniken die Verläufe trotzdem sehr schön noch hinbekommt. Also das ist jetzt ein Farbverlauf mit 16,7 Millionen Farben. Das wäre jetzt, wenn Sie 16 Indexfarben haben. Da sehen Sie genau die Stellen, wo man sich dann entscheiden muss. Ja, hier ist einfach der Übergang zur nächsten Farbe, hier zur nächsten Farbe. Und man sieht deutlich, das sind einzelne Farbflächen. Wenn Sie jetzt einen Trick anwenden, der entsteht nämlich das sogenannte Dithering, dann schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Wir haben also einen Farbverlauf, der als solcher schon zu erkennen ist, haben aber trotzdem nur die benutzt. Und das ist ein sehr angenehmer und praktischer Trick, und wenn man verstehen will, wie das funktioniert, dann muss man vergrößern und sieht, was da passiert. Denn einfach die Farben werden sozusagen unterschiedlich zusammengemischt. Also wenn Sie jetzt einen Verlauf darstellen wollen, von diesem Violett rüber zu diesem Ockerton, dann haben Sie hier rüben ganz viele violette Elemente und ganz wenige Ocker, da drüben haben Sie ganz viele Ockerelemente und gar keine Violette, und dazwischen ist ein Mischungsverhältnis. Das ist noch ein bisschen komplizierter, weil jetzt noch irgendwelche anderen Farbtöne beteiligt sind, aber das Prinzip ist ungefähr so. Man sieht es ja auch, dass das sozusagen auf der ganz feinen Pixelebene durcheinander gemischt werden. Und was auch wichtig ist natürlich, wenn Sie jetzt hier ein zu strenges Raster anlegen würden, wenn Sie jetzt beim Mischen der Farben sagen, irgendwie jede vierte oder so in jeder Richtung hat die andere Farbe, dann würden Sie natürlich wieder Artefakte erzeugen, also irgendwelche Gittermuster oder so, die gar nicht wirklich da sind. Deswegen machen die Algorithmen, die das Dithering machen, wirklich so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung quasi, Zufallsverteilung. Die mischen das also mehr oder minder zufällig auf der Fläche zusammen, gerade dass keine wirklichen Artefakte an der Stelle entstehen. Also ein ganz einfacher Trick, wenn diese Algorithmen sind jetzt wieder so richtig aus der Informatik, ne, Floyd-Steinberg-Algorithmus wäre so ein Programm sozusagen, mit dem Sie das machen können, das Dithering. Und der ist in ganz vielen Systemen eingebaut, wird also bei Anzeigeprogrammen, Browsern oder so ganz automatisch gemacht. Ja, ich habe hier ein Beispiel mit 256 Helligkeitsstufen, 4 und 2, so wie wir es vorher angeschaut haben. Und dieses Bild von 2 Helligkeitsstufen nochmal mit dem Dithering sozusagen verbessert, kommt man ja doch immerhin auf was, das fast vergleichbar ist, als hätten Sie die 4 Helligkeitsstufen. Nicht ganz, aber es ist doch ein erheblicher Gewinn noch gegenüber den 2 Helligkeitsstufen. Das heißt, Sie können allein dadurch, ne, hier merkt man es also an der Stelle, ob jetzt bei den Wolken man sich eben entscheiden muss, das ist bloß weiß oder dieses Grün, oder man macht eben eine geschickte Mischung aus denen, dann kriegen Sie sozusagen Strukturen von den Wolken noch so ein bisschen dargestellt. Also eine ganz, ganz einfache Technik, und einfach dieses Wort Dither und Dithering sollte man natürlich kennen, weil das immer wieder begegnet. Dann haben wir ja noch ein paar Vokabeln einfach, die wir lernen müssen. Alpha-Kanal ist was, da kommen ein paar so griechische Buchstaben noch. Also der Alpha-Kanal bedeutet, dass wir es mit Bildern zu tun haben, die übereinander gelegt werden. Also wir haben den Hintergrund und den Vordergrund, und zum Überlagern legt man sozusagen ein Bild über ein anderes drüber und will, dass der Hintergrund durchscheint. Das geht mit den Sachen, die wir bis jetzt angeschaut haben, überhaupt nicht. Rot, Grün, Blau ist einfach eine, das ist wie Deckfarbe, ja. Das ist halt einfach die Farbe an der Stelle. Und jetzt wollen wir wie so mit einer leichten Aquarellfarbe sozusagen drüber gehen und den Untergrund, so eine Lasur oder sowas. Ja, und um das zu haben, müssen wir natürlich noch sagen, wie dick ist unsere Farbe eigentlich, wie vom Untergrund durchscheinen. Im Extremfall sozusagen 100% deckend, oder im anderen Extremfall kommt nur der Untergrund durch oder eben irgendwas dazwischen. Zum Beispiel die Hälfte des Bildeindrucks kommt von unserem überlagerten Bild, die Hälfte von dem, was drunter liegt. Und das ist der sogenannte Alpha-Kanal. Da sagen Sie im Prinzip zu jedem Pixel, was jetzt sozusagen der Grad der Deckung des Untergrunds ist. Und das bedeutet natürlich, wenn Sie technisch jetzt ein Bild abspeichern, dass Sie wirklich noch einen vierten Kanal brauchen. Sie haben Rot, Grün, Blau und noch das Alpha dazu. Was aber gar nicht so unpraktisch ist, weil in 32-Bit hat man gerade eben tatsächlich eben diese 4x8 Platz. Und dann haben Sie natürlich eine vierkanalige Darstellung des Bildes, mit der Sie aber sozusagen ein Bild machen können, das wirklich ja auch mit dem anderen überlagert werden kann. Man nennt sich das dann auch RGBA-Farbmodell. Also bloß als praktisches Beispiel. Hier sehen Sie ein Element, das über ein anderes drüber gelegt wurde und das komplett überlagert. Da ist eben keine Transparenz da. Und hier sehen Sie, da ist so eine 50% oder sowas Transparenz. Sie sehen, der Farbton von dem Gelb verändert sich in dem Moment, wo es über dem Grün läuft. Und Sie können diese kleinen A's, die da auf dem grünen Element dahinter sind, die können Sie noch erkennen. Die schauen sozusagen durch, werden aber gelb verfärbt, weil eben das Vordergrundbild mit drauf gemischt wird. Das sind Algorithmen jetzt aus der Computergrafik, 2D-Computergrafik, die man auch irgendwann mal in der entsprechenden Vorlesung noch genauer kennenlernt. Praktisch ist es einfach so, dass sie bei sehr vielen Programmen mit Alpha-Kanälen und Transparenzeinstellungen zu tun haben. Also zum Beispiel das PowerPoint selber erlaubt Ihnen, dass Sie bei einer Grafik sagen, welche Transparenzgrad Sie tatsächlich haben. Damit ist jetzt das hier einfach erzeugt in PowerPoint selber. Ja, ich habe gesagt, noch ein griechischer Buchstabe spielt eine Rolle, den man an der Stelle auch kennen sollte. Und zwar haben wir jetzt einen Alpha-Kanal gehabt und jetzt gibt es noch eben das Gamma, die Gamma-Korrektur. Das ist, ich sage es an der Stelle dazu, weil es eben die beiden griechischen Buchstaben so irgendwie sich aufdrängen, das sind die in einem Atemzug erklärt, aber es sind eigentlich ganz verschiedene Sachen. Der Alpha-Kanal ist eine Sache, bei der wir jeden Bildpunkt Information haben. Das heißt, das Bild in einem Bereich transparent. Der beschreibt im Prinzip sozusagen das Verhältnis zwischen dem angezeigten Helligkeit und ich will das anpassen. Ich will das also heller oder dunkler machen, je nachdem, in welche Richtung das geht. Da wird nur die Helligkeit verändert und sonst sehen wir gar nichts. Und das nennt man Gamma-Korrektur. Und das macht man bei sehr vielen Programmen irgendwie automatisch. Die wissen, für ein Anzeigegerät, für einen Monitor, weil wir hier unter macOS sind, der Gamma-Wert auf 1,8. Der Gamma-Wert 2,2, das heißt, das ist sozusagen so anschauen wir, wie das gleiche Bild auf es ist noch ein bisschen komplizierter in Wirklichkeit, weil Sie nicht so einen linearen Zusammenhang eigentlich haben. Die Verhältnis, also auf dem Röhrenmonitor, da kommt das ja eigentlich her. Da geht es einerseits um die Steuerspannung, die an dem angelegt wird sozusagen, an die Elektronenkanone, um den Punkt zum Leuchten zu bringen und andererseits die Helligkeit, die dann hinten sozusagen rauskommt. Und dort ist es eben keine lineare Kurve, sondern eine exponentielle Kurve, die ist hier so angedeutet. Und daher sieht man auch sozusagen die Definition von diesem Gamma-Wert. Das heißt, wenn Sie die Helligkeit ausrechnen wollen, dann ist das die Steuerspannung hoch dieses Gamma. Und daher kommen diese, also so sind diese Werte definiert, diese 1,8 und 2,2. In dem Fall ist also 2,5 auf dem Plot gezeichnet. Das sind also, würde die der Kurvenverlauf sozusagen sein, wenn Sie Gamma auf 2,5 stehen haben. Also bloß damit man auch nochmal versteht, was dieser griechische Buchstabe jetzt wieder soll, das Gamma. Und dass der Wert auch sozusagen eine ganz praktische Bedeutung hat, war, glaube ich, klar. Okay. Also das waren jetzt sozusagen unsere Basisvokabeln, die wir wissen sollten. Und jetzt können wir ein bisschen schneller wirklich in die Formate selber reingehen. Wie gesagt, die Basisbegriffe sind natürlich das Wichtigere. Also dieses BMP zum Beispiel, ja, das kennt man von Microsoft, stammt ursprünglich aus DOS und auch in Windows. Das ist ein ganz, ganz einfaches Rasterformat. Sie haben verschiedene zulässige Farbtiefen. Und es wird auch tatsächlich eine Farbpalette unterstützt. Was eine Farbpalette ist, haben wir vorher angeschaut. Das heißt, Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel 8-Bit starten, das heißt eine Adresse, wo Sie unten anfangen zu lesen und wie viele Dateien Sie lesen müssen und von welcher Art die sind. Damit haben Sie also alle diese verschiedenen Bilder hintereinander dort unten abgespeichert. Das müssen Sie sich alles nicht merken. Und jetzt illustrativ sind, was man was alles dran steckt, dran hängt, sein drin. Da gibt es noch viel mehr Abgrenzungsdingen und sowas, was ich jetzt noch erklären will. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail wirklich einsteigen, aber Sie sehen, so ein GIF-Data-Stream besteht immer aus einem Header und einem Trailer am Schluss und dann kommt ein sogenannter Logical Screen und dann Data-Stern, das heißt, es kommen ganz viele Daten sozusagen hinterher. Wenn der Darstellung von BNF, die ich hier benutze, heißt, was alles, was in Spitzenklammern kommt, sogenannte Nicht-Terminale, dass da unten noch eine weitere Erklärung kommt und was nicht in Spitzenklammern steht, das sind Elemente, die sozusagen dann an einer anderen Stelle nochmal ausführlich definiert werden, was ein Header zum Beispiel ist, in unserem Fall auf den Folgefolien. Also Logical Screen wäre zum Beispiel, also auch noch ein Descriptor für den Logical Screen und zum Beispiel eine globale Farbtabelle. Also so eine Palette würde hier in der Gesamtbeschreibung des Logical Screens stehen. Logical Screen sagt zum Beispiel einfach, wie groß ist die Anzeigefläche, die wir zu tun haben. Und dann eben die Frage, was sind globale Farbtabellen? Ja, wie schauen die Daten aus? Da gibt es zwei verschiedene Sorten Daten. Das Wichtigste sind Grafikblöcke und dann sogenannte Spezialzweckblöcke. Die sehen Sie, das sind Application Extensions oder Kommentare, die auch in dem Bild drin sein können, die man natürlich nicht anzeigen wird, sondern die eben von Programmen in bestimmten Situationen vielleicht auch nur zur Dokumentation für zum Beispiel Copyright-Zwecke oder sowas da sind, dass das Copyright mit in dem Bild drin steht. Ja, und beim Grafikblock sehen Sie auch wieder, dort gibt es die Graphic Control Extension, braucht man nicht unbedingt jetzt, aber einen Graphic Rendering Block und im Wesentlichen gibt es dann Table-Based Image, Bildbeschreibung und da wieder eine lokale Farbtabelle und dann die Bilddaten. Also was das heißt, im Prinzip vorne eine globale Farbtabelle und dann ganz viele Bilddatenblöcke sozusagen jeweils mit sich allen Farbtabellen mitbringen und für jedes dieser Bilder gibt es eine Beschreibung. Also so ähnlich wie bei und Höhe und Anfragen, zum Beispiel gibt es eine globale Farbe, die den Hintergrund komplett verdeckt. Und an der Stelle scheint der Hintergrund. Dass Sie bestimmte Farben auswählen können, eine Farbe auswählen. Ein Beispiel wäre, das wäre. Die gleiche Grafik noch grün. Soll was durch. Quasi freigestellt da drauf. Und an den Stellen, wo vorher. Vielleicht auch mal mit dem Programm aufhören, ja. Dafür ist die Transparenz praktisch sehr wichtig. Das kann ich jetzt auch mal ausprobieren. So machen wir dich aber jetzt mal zu und schauen wir mal, ob wir. Test 1 GIF war das, glaube ich. Ja. Ja, das ist das Bild von. Das wir da hatten, können wir ein bisschen größer machen. Und man sieht, was da los ist. Also nicht, dass das Bild jetzt besonders aufregend wäre. Wichtig ist, dass es eben mit allen Programmen gehen können, die Möglichkeit gibt, die Transparenzfarbe zu setzen. In dem Fall ist es hier mit Transparenzfarbe. Was vorher gemacht wurde, ist einfach dieses hier, dass das Grün zur Transparenzfarbe ersetzt würde. Das bedeutet, dass sozusagen dieser Eintrag von Grün sozusagen mit dem Zusatzvermerk versehen wird, eine Farbe, die als transparent Farbe anzuzeigen, so ein Karo-Muster. Und das ist wirklich der Farbton. Also alles in dem Bild, was diesen Farbton hat, kriegt den. Also wenn ich hier auf dieses Bein von der Palette tippe, dann werden die anderen beiden Beine der Palette, einfach weil sie den gleichen Farbton haben, eben auch diese Transparenzinformation haben. So, und jetzt kann ich ja hier mal. Ja. Läuft immer noch irgendwie, kann ich hier einfügen, Bild aus Datei, mal probieren, ob das, ich habe jetzt glaube ich das Test 1 GIF verändert, das ich gerade gemacht habe. Ja. Wenn Sie jetzt sehen, was an der Stelle passiert, wenn ich das da drüber legt, dann ist es eben so, dass diese da oben merkt man es jetzt vielleicht am deutlichsten, dass das, was ich für transparent erklärt habe, nämlich der Inhalt genau dieser Palette, was vorher in diesen Dingen eben so beige irgendwie ist, dass das jetzt durchsichtig ist. Das heißt, das kann ich jetzt irgendwo drüber schieben und da, wo diese durchsichtige Farbe ist, schaut der Untergrund einfach durch, in dem Fall die Schrift. Das ist natürlich extrem praktisch, wie gesagt, für Logos und Ähnliches. Allerdings auch noch nicht das höchste der Gefühle an der Stelle, weil man natürlich keinen echten Alpha-Kanal hat. Ich sage vielleicht gleich dazu, was das praktische Problem damit ist. Das praktische Problem damit ist, häufig nicht am Rand irgendwie sagen wir, ein Weiß und ein ganz helles Grau und nicht ganz die außenrum sozusagen den Rand ihres Logos zum Beispiel bezeichnen. Es gibt auch einen Effekt, mit dem wir noch zu tun haben, während das Anti-Aliasing, das genau dieses produziert, um den Rand nicht ganz so hart zu machen, wird er in so Zwischenstufen dargestellt. Ja, und da haben Sie das Problem, wenn Sie das transparent darstellen wollen, wenn außenrum weiß, dann sagen Sie, okay, das Weiß ist die Transparenzfarbe, prima. Aber dann sind noch diese Grautöne da, diese ganz hellen Grautöne, und die können Sie nicht auch noch für transparent erklären. Sie können keine Farbe transparent machen. Und das bedeutet, Sie haben dann oft so einen ganz hellgrauen Rand oder ganz hellgraue Flecken noch außen um Ihr Logo rum, weil Sie eben bloß eine Farbe, alle betroffenen Farben, transparent erklären können. Kann man natürlich reparieren, indem man die dann alle schön sauber. ein ganzer Block von in Achterschritten und dann füllt man den Rest auf, indem der Zeile 2 anfängt, jede vierte Zeile und dann der Zeile 1 jedes zweite und damit wird so schrittweise, werden alle Zeilen dann am Ende angezeigt. Ist nicht wirklich super elegant, aber gibt sozusagen einfach mal die Idee wieder, wie solche Verfahren überhaupt funktionieren. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum LZW-Algorithmus, weil wir darüber schon so viel geredet haben, da sehen Sie auch, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, als wir es mit unseren kleinen Beispielen gemacht haben, wo wir mit ASCII-Texten gearbeitet haben, gesagt haben, die ASCII-Tabelle ist die Vorbelegung. Na, hier ist es natürlich anders. Die Vorbelegung der LZW-Code-Tabelle ist sozusagen die Farbtabelle, die sowieso in der GIF-Datei mit drinsteht. Insofern wird eine Basistabelle sozusagen mit abgespeichert. Diese Farbtabelle ist der Start der LZW und die Folgen von Pixeln hintereinander, die sozusagen dann ja, so ein Pixel ist quasi ein Symbol, wie wir unseren ASCII-Zeichen hatten. Folgen von Pixel werden dann nach dem LZW-Algorithmus eben mit neuen Nummern versehen und das ist dann, sind einfach Indizes, die sozusagen so lang, ja, die damit angehen, dass es eins länger ist, ein Bit länger ist als die Indizes in der Farbtabelle bis zu maximal 12 Bit. Das heißt, sagen wir, wenn Sie von 8 Bit für die Farbtabelle haben, dann haben Sie von 9 bis 12 Bit große Werte, sind sozusagen dann die Indizes, die wirklich Sequenzen von, also Worte sozusagen von Pixeln bezeichnet, Sequenzen von Pixeln. Da gibt es auch eine Möglichkeit, dann mit einem Reset-Code, wenn das einfach die Tabelle voll ist, also wenn Sie bei den 12 Bit da zum Beispiel angekommen sind, das wieder zurückzusetzen und wieder von vorne mit einer neuen Tabelle anzufangen, wird auch am Anfang von einem neuen Bild in der Regel gemacht. Außerdem ist es auch nicht so, dass jetzt diese Bits einfach so hintereinander geschrieben werden, sondern sie werden nach einem raffinierten Algorithmus in 8-Bit-Worte in Bytes reingepackt und man nochmal ein bisschen Speicherplatz spart. Will ich jetzt auch nicht ins letzte Detail erklären, ich will bloß andeuten, wie es man dann wirklich bei dem binären Dateiformat ist, sind noch eine ganze Reihe Schritte darüber raus, dass man mal bloß LZW versteht und versteht, was GIF ist. Ja, was ganz nett ist und, glaube ich, gut bekannt ist, sind diese Bildchen da, also vielleicht ganz besonders das da, ne? Animierte GIFs. Und das ist genau der Effekt, wofür man eigentlich vorwiegend das braucht, dass in der GIF-Datei mehrere Bilder hintereinander stehen können. Das heißt, Sie können viele Versionen des gleichen Bilds in der GIF-Datei drin haben und können die jetzt sozusagen ablaufen lassen. Das heißt, die werden dann in der Anzeige, da hat man vorher gesehen, da gibt es so spezielle Extensions, Application Extensions, da wird es letztlich gemacht, mit denen wird sozusagen gesagt, die sollen in der Schleife abgespielt werden, also der Reihe nach immer wieder das nächste Bild und am Schluss wieder das erste. Jetzt den praktischen Einsatz davon, da kann man eher abraten, ja, das ist was, das in der Regel eher ablenkt, da haben wir uns schon ein bisschen darüber unterhalten, dass unser Auge Dinge sozusagen wahrnimmt, die wichtig sind und wenn Bewegung ist, wird das immer als wichtig betrachtet, das heißt, das lenkt ungeheuer ab, wenn irgendwo auf der Seite was ist, was man vielleicht hier an der Folie auch gleich merkt. Und es ist auch nicht mehr ganz Stand der Technik, es gibt für Animationen bessere Techniken, aber man soll es zumindest kennen und wissen. Und praktisch ist es so gemacht tatsächlich, dass die Application Extension genutzt wird und dort gibt es eine sogenannte Loop Extension, die von Netscape mal definiert wurde. Das ist der Trick, mit dem dann tatsächlich in GIF Animated GIFs gemacht werden. Gut, über Comment Extensions habe ich schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch ein bisschen was über den Nachfolger von GIF, das PNG. Das ist vom World Wide Web Konsortium standardisiert, ist offen und lizenzfrei und wie gesagt ausgelöst worden durch diese Lizenzdrohungen für GIF. Zweck war natürlich, GIF zu ersetzen. Dort haben sie aber schon ganz andere Dimensionen. Sie können also bis zu 48-Bit True Color machen, also mehr als eigentlich praktisch ist, 24-Bit natürlich auch. Sie benutzen auch ein LZW und aber eben eine nicht patentierte Version und eine Huffman-Kompression, sind beide eingebaut. Sie haben einen echten Alpha-Kanal drin. Das heißt, Sie können wirklich eben für jedes Pixel einzeln sagen, wie stark es den Hintergrund deckt und können damit natürlich auch viel flexibler mit transparenten Effekten in Bildern umgehen als bei GIF. Die Gamma-Korrektur ist wirklich unterstützt, das heißt, das Bild enthält einen Gamma-Wert und ein PNG-Anzeigeprogramm korrigiert das auf den Gamma-Wert der Anzeigeplattform, auf der wir sind. Das Interlacing ist viel besser gemacht, ein 7-Pass-Algorithmus. Und es gibt zusätzlich eine ziemlich große Palette an Kompressionstechniken. Ja, es gibt auch noch einen Integritätstest, also sozusagen eine Quersumme für die Dateien. Also vielleicht noch einfach ein Beispiel auch. Das ist ein Bild, das 1700K, 1,7K groß ist, 1700 Byte und 32.000 Farben enthält. Also gerade auch wenn Sie sehr viele verschiedene Farben haben, ist ein künstlich generiertes Bild mit möglichst vielen Farben, können Sie trotzdem noch sehr, sehr kompakt speichern. Sie haben, wie gesagt, einen echten Alpha-Kanal, was man also hier auch sieht. Das heißt, Sie haben Bereiche in dem Bild, die wirklich den Hintergrund komplett verdecken, Bereiche, die den Hintergrund, also dieses Karo muss da zum Beispiel deutlicher durchlassen. Und damit haben Sie diese Wechselwirkungen, die ich bei GIF erklärt habe, mit diesem weißen Rand zum Beispiel, auch nicht mehr und Sie haben ein echtes RBGA-Farbmodell. Vielleicht als allerletzte Andeutung, und das werden wir noch ein bisschen tiefer anschauen müssen irgendwann mal auch, es wird die Kompression nicht bloß mit LZD gemacht, sondern es wird vorweg sozusagen das Bild in einer Art und Weise transformiert, dass Sie eine bessere Kompression erreichen. Das kann man am leichtesten verstehen, wenn Sie sich mal die Wertfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anschauen. Da haben die LZD-Algorithmen ein Problem damit, weil keine Wiederholungen von Zeichenreihen da sind. Es ist immer wieder was Neues. Und das Beispiel mit den ganz vielen verschiedenen Farben war ja von der Art. Und was man hier macht, ist, dass man Prädiktion benutzt. Das heißt, man ersetzt die Zahlen immer durch die Differenz zur vorhergehenden Zahl. Das heißt, Sie haben jetzt hier an der Stelle 2, sagen Sie, was ist das? 2 minus 1 ist 1. Und dadurch haben Sie sozusagen für so eine Folge eigentlich plötzlich eine Folge von Einsen generiert. Das heißt, aus dem Farbverlauf zum Beispiel wird im Prinzip einfach eine Folge von konstanten Zahlen, von konstanten Differenzen. Und das bedeutet, dass Sie jetzt plötzlich ganz super mit LZD komprimieren können, weil das einfach eine Zeichenreihe ist, ein Zeichen ist, das sich immer wiederholt, könnte man sogar mit Run-Length-Encoding kodieren. Was da drin steckt, sind eine ganze Reihe von Prädiktoren, mit denen das Bild sozusagen vorweg bearbeitet wird, die auch geschickt ausgewählt werden, und das Bild vorverarbeitet, um eine Struktur zu erzeugen, die man dann mit LZD optimal kombinieren kann. Ich habe es hier ein bisschen angedeutet, geht jetzt in der letzten Minute natürlich zu weit, zum Detail zu erklären. Wir werden auch über Prädiktoren dann später noch mal ein kleines bisschen mehr sagen und ich werde diesen Path-Prädiktor auch noch mal erwähnen. Aber Sie sehen schon, dass dann in dem PNG eben auch wieder viel mehr drinsteckt algorithmisch als in dem GIF. Okay, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Dankeschön für heute.